Der zeigt was an, wo wir reagieren sollen. Die meisten denken ja, wenn da jemand ist, der erkältet ist, der so eine Virenschleuder, sagen wir immer. Und wenn es nicht in Ordnung ist, dann ist es gut, wenn es trainiert wird. Also wäre es doch am besten, ich werde ein paar Tage krank.
Das ist ein Selbstregulationsmechanismus.
Und deswegen bleibt er unfit.
Sich auf das besinnen kann, wozu er wirklich gemacht ist.
Im Grunde genommen
ist
machen
kein
die ja,
Zufall.
Das habe ich eben erst richtig verstanden.
Wirklich?
Ja. Das sind ja über 80%, die vor Wettkämpfen Schmerzmittel nehmen.
Eine Riesenkatastrophe.
Herzlich willkommen zu Die Liebsche und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
Selbstheilung, Selbstverantwortung, das sind ja immer so Sätze und Worte, die jetzt in der letzten Zeit immer häufiger fallen. Ich finde es auch extrem spannend, weil eigentlich meine ganze Arbeit als Ärztin und das, was wir machen, Liebscher und Bracht, ist ja darauf ausgerichtet, dass wir eben wieder unsere Selbstheilung aktivieren. Aber was bedeutet es eigentlich? Was steckt dahinter? Und genau das gucken wir uns heute in diesem Podcast etwas genauer an. Hast du schon mal was von einer Frau gehört? Jeanne Calment?
Der Name sagt mir was, aber ich weiß nichts Genaues mehr.
Ah, okay, ich helfe dir. Das ist die wahrscheinlich am ältesten gewordene Frau auf der Welt. Zumindest das konnte man einfach aufzeigen. Sie ist geworden 122 Jahre und 164 Tage. Und sie ist einfach gestorben. Warum? Weiß man nicht. Auf jeden Fall, und das ist ganz spannend, sie ist nicht an Krebs gestorben, sondern so, wie ich wahrscheinlich das allen Menschen wünsche, eingeschlafen. Und ich kann mich noch erinnern, als das bekannt wurde, da gab es riesen Schlagzeilen, und zwar darüber, dass diese Frau so alt geworden ist und geraucht hat.
Okay.
Aber ehrlich gesagt, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann sollte man mal ein bisschen genauer hingucken. Weil, stimmt, sie hat geraucht, und zwar bis 117, allerdings wahrscheinlich nur eine Zigarette am Tag nach der Hauptmahlzeit. Und dann hat sie noch gesagt, dass sie nie tief inhaliert hätte. Also vielleicht hat sie auch nur gepafft,
ja, so,
und nicht
über,
ganz genau. Ich weiß es nicht, aber was noch viel auffälliger war, dass diese Frau nie ernsthaft auch erkrankt war in ihrem Leben. Also die hat die spanische Grippe überlebt, die hat die Cholera überlebt, die hat...
Also war schon ernsthaft alles, krank, aber hat sie gekriegt.
Nein, sie hat die gar nicht gehabt. Also ganz viele Menschen sind an Cholera damals auch erkrankt. Das war eine Epidemie zu den Zeiten. Es gab diese spanische Grippe, wo so viele Menschen gestorben sind. Auch das hat sie überhaupt nicht ereilt.
Ah, das war eben missverständlich, weil ich habe eben verstanden, dass sie das hatte.
Nein, gar nicht. Also okay. Das hat sie alles gar nicht berührt. Und sie war, wie gesagt, in ihrem ganzen Leben nicht ernsthaft krank. Und wenn man sich das nochmal so ein bisschen genauer anguckt, die ist ja zu einer Zeit geboren, das war 1875 in Arles, also in Südfrankreich, und da hat sie im Übrigen ihr ganzes Leben lang gewohnt. Sie ist nie weggezogen von dort, aber sie hat was gemacht, was man zu der Zeit überhaupt nicht machte, weil Frauen, die waren im Haushalt tätig, die haben dort ihre Aufgabe gehabt, aber sie haben sich nie körperlich betüchtigt. Das hat sich nicht gehört zu der Zeit. Und diese Frau, diese Jeanne Calment, die hat sich darum überhaupt nicht geschert. Die war unglaublich sportlich.
Ja.
Die hat also ganz, ganz viel gemacht, also körperlich.
Was hat sie gemacht? Weiß man das?
Ach, sie ist gelaufen, Rad gefahren, wirklich ganz viele Sachen, aber mehr weiß ich ja jetzt auch nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie immer ganz viel Humor gehabt haben soll. Und sie hat sich vor allen Dingen auch gut ernährt. Das heißt, einfach ernährt. Also sie hat immer gesagt, dass sie ganz viel aus dem Garten gegessen hat. Olivenöl ist immer wieder aufgetaucht, wenn man über sie gelesen hat. Also viel, viel Pflanzen, viel Gemüse, wenig Fisch, aber es kam schon mal vor. Mhm. Und Fleisch ist so gut wie gar nicht aufgetaucht. Bei Eiern weiß ich es ehrlich gesagt jetzt gerade nicht. Mhm. Aber es ist schon eine vollwertige Pflanzenkost, so würde ich das bezeichnen.
Eigentlich so, wie wir es empfehlen.
Ja.
Passt doch schon.
Aber ich fand es nur spannend. Das ist schon mal richtig gut. Ich fand es nur spannend, als sie damals verstarb, da waren die Schlagzeilen also echt richtig heftig, von wegen, die älteste Frau der Welt hat geraucht. Ja, aber man hat gar nicht geguckt. Mhm. Und wie gesagt, nochmal zurück. Eine Zigarette am Tag. Mhm. Und da fällt mir schon wieder der Satz ein, die Dosis macht das Gift. Also das ist so eine Geschichte, die man hierbei nicht vergessen sollte. Aber jetzt zurück zu unserem Thema der Selbstheilungskräfte. Ich glaube, dass bei dieser Frau die Selbstheilungskräfte total gut funktioniert haben. Wenn wir uns jetzt mal unsere Zeit gerade anschauen, dann ist es ja so, dass wir Krankheiten immer besser behandeln können, aber dass wir trotzdem immer kränker werden. Mhm. Was wir nicht vergessen dürfen, ist zum Beispiel, dass die Lebenserwartung zurückgeht.
Mhm. Inzwischen in Deutschland auch.
Inzwischen in Deutschland
USA auch. USA fing da ja an, glaube ich. Ja?
Genau, so ist es. Mhm. Schon ein paar Jahre, aber jetzt wird es auch hier in Deutschland ganz klar. Ich frage mich natürlich schon ganz lange, warum, und ich glaube, ich weiß es auch. Also es ist ja tatsächlich so,
warum
dass
was?
Die...
Du warst nicht die ganze Zeit, warum?
Ich frage mich, warum das so ist. Warum werden wir auf der einen Seite, warum können wir Krankheiten besser behandeln? Mhm. Wurden ganz lange Zeit immer älter und älter und jetzt aber augenscheinlich tatsächlich auch wieder rückläufig die Lebenserwartung. Was steckt denn dahinter? Und ich glaube einfach, dass es ganz einfach damit was zu tun hat, dass wir heute in unserer modernen Medizin tatsächlich nur Symptome behandeln und nicht deren Lösungen. Und
was heißt das genau?
Wir unterdrücken. Wir unterdrücken mit Medikamenten. Wenn ich mich daran erinnere, was ich im Studium gelernt habe, dann war das, wie ich Patienten behandle, indem ich Medikamente verabreiche, damit die Symptome letzten Endes tatsächlich unterdrückt werden.
Nehmen wir doch mal anfassbaren grippalen Infekt. Wie ist es da?
Beim grippalen Infekt.
Haben wir den meisten immer wieder, ne? Deswegen ist,
ja,
glaube ich, interessant für alle.
Ja, den Erkältungsinfekt, genau.
Also was heißt da jetzt konkret Symptome unterdrücken? Was sind die Symptome und wie unterdrücken wir das?
Ja, ich würde gerne noch mal ein Bild vorausschicken. Ein Bild, das du ganz häufig in der Schmerztherapie im Übrigen gebrauchst. Mhm. Weißt du, welches ich meine?
Das vom Haus, das renoviert wird.
Nee, das meine ich nicht.
Okay.
Du hast noch ein anderes. Von der Warnlampe im Auto.
Ach, von der Ölkontrollleuchte.
Genau, kannst du das mal erzählen?
Naja, klar. Also ich sage immer, der Schmerz ist wie die Ölkontrollleuchte. Der zeigt was an, wo wir reagieren sollen. Und wenn die Ölkontrollleuchte, das Symptom, nicht wahrgenommen wird, wenn ein Pflaster drüber geklebt wird oder mit dem Hammer ausgeschlagen wird oder abgeklemmt wird, dann ist die Gefahr ja immer noch da, nur man kriegt sie nicht mehr mit. Also
genau.
So erkläre ich es bei der Schmerztherapie.
Ganz genau. Und jetzt wolltest du das hören, wie das ist beim grippalen Infekt.
Genau.
Schauen wir uns doch einfach mal an, wie es uns geht, wenn wir erkältet sind, so eine richtig heftige Erkältung mit Schnupfen und allem, was dazugehört.
Das ist Lebenslust beeinträchtigend, die Nase läuft, vielleicht ist die Temperatur höher, man möchte am liebsten gar nichts machen, das Konzentrieren fällt schwer, man fühlt sich und so weiter.
Ja.
Richtig schlecht.
Genau. Was machen die meisten Menschen?
Werfen sich irgendwas ein.
Genau. Und das ist es. Die unterdrücken die Symptome, die Warnhinweise unseres Körpers. Weil es ist einfach ganz wichtig zu verstehen, dass Krankheiten durchaus auch sehr viel Sinn haben können. Sie wollen uns nämlich warnen. Warnen, dass in unserem Körper es zu Unruhe gekommen ist, dass wir ein bisschen mehr Chaos haben, als wir haben sollten. Weil ich gehe davon aus, dass Gesundheit mit einer bestimmten Ordnung, mit einer bestimmten Art und Weise der Stoffwechselabläufe im Körper zusammenhängt. Wenn diese nicht mehr ordentlich ablaufen, entsteht Chaos. Erstmal entstehen Symptome oder leichte Krankheiten.
Also was sind die Symptome beim Grippeinfekt, was du vorhin gesagt hast?
Genau.
Nase läuft,
du hast
Fieber
es gesagt, ja.
Oder ich habe sogar gesagt.
Kopfschmerzen, Unwohlsein ja. Und alles. Wenn wir jetzt hergehen und das unterdrücken, indem wir jetzt irgendein Schmerzmittel nehmen, egal ob es jetzt entzündungshemmend ist und schmerzlindern oder nur schmerzlindern und nur Fieber senken, völlig egal. Es unterdrückt die Sprache unseres Körpers, die Sprache des inneren Arztes. Ich sage immer, unser gesamtes Regulationssystem, das wir haben, das jeder von uns hat, bezeichne ich immer mit dem inneren Arzt. Wenn wir diesem inneren Arzt, so wie du es mit diesem Autobildvergleich, mit der Warnöllampe, einfach den Mund verbieten, dass der nichts mehr sagen soll. Und das tun wir, indem wir medikamentös behandeln, wird der immer vehementer. Und als nächstes kommt dann die nächste Erkältung stärker, schneller als sonst.
Lass es nochmal vielleicht anfassbarer machen. Also das sind jetzt irgendwelche Viren oder was?
Beim grippalen Infekt oder bei einer Erkältung sind es in den allermeisten Fällen.
Und die meisten denken ja, wenn da jemand ist, der erkältet ist, der so eine Virenschleuder, sagen wir immer, wenn gerade eine Reise ansteht, gehen wir dem gerne aus dem Weg. Aber normalerweise ist es doch Quatsch. Ich müsste mir doch eigentlich sagen, das sind Viren. Und wenn mein Immunsystem in Ordnung ist, dann kann ich damit umgehen. Und wenn es nicht in Ordnung ist, dann ist es gut, wenn es trainiert wird. Also wäre es doch am besten, ich werde ein paar Tage krank. Oder ist es falsch?
Nee, ist genau das Richtige. Aber, jetzt kommt das große Aber, Menschen, die eine Erkältung haben, sagen sich, ach, das ist ja doch eigentlich gar nichts Schlimmes, das geht auch wieder weg und deswegen einfach was eingenommen und dann nach ein paar Tagen ist wieder alles gut, weil ich werde gebraucht, ich muss funktionieren und deswegen gehe ich zur Arbeit, deswegen mache ich zu Hause alles, anstatt das zu tun, was der Körper dir wirklich sagt. Der Körper sagte so klar, wonach hast du denn Lust, wenn du erkältet bist?
Ja, hinlegen und ausruhen und warten, bis
es
vorbei ist.
Wenn
es richtig reinknallt, mache ich es schon. Wenn es nur ein bisschen ist und ich irgendwie Videos drehen muss und sonst was wichtig ist, dann nehme ich zwar nichts ein, habe ich so wie nie gemacht, kann man an einer Hand abzählen, glaube ich. Stimmt, was ich sage. Ich überlege gerade. Also maximal 10 Mal in meinem Leben und das ist ja schon eine ganze Weile. Aber was mich jetzt interessieren würde, der Körper kriegt den grippalen Infekt, weil die Selbstheilungskräfte,
die Regulation oder
das Immunsystem langt nicht. Ja?
Genau.
Okay, was ist denn der Sinn jetzt? Also was ist der Sinn, weswegen es schlecht ist, das zu unterdrücken? Was ist der Sinn dieses grippalen Infektes?
Der Sinn des grippalen Infektes ist es letzten Endes wieder, das Immunsystem auf Vordermann zu bringen.
Okay.
Und wenn man ihm aber keine Möglichkeit gibt.
Was ich mir immer denke, bei so einem grippalen Infekt oder auch bei einer Erkältung, kommt ja unheimlich viel unangenehmes Zeug raus. Formuliere es mal so. Ich habe immer so das Gefühl, dass das alles Sachen sind, die der Körper loswerden möchte.
Klar, damit trägt er ja auch Dinge aus dem Körper oder entfernt aus dem Körper, die er nicht braucht.
Also schon so eine Art Entgiftung.
Definitiv ist das ein Entgiftungsprozess. Das finde ich auch ganz spannend, weil wenn man so eine Erkältung hatte und man wird dann gesund, ich finde es immer ein wirklich erhabenes Gefühl.
Absolut.
Also das, die wie Klarheit, ein Stück weit wie neugeboren.
Ja.
Aber das hat man in der Regel nicht, wenn man das einfach nur unterdrückt. Aber die Menschen, die das immer nur so machen, die kennen das wahrscheinlich gar nicht. Aber nochmal zurück zu dir, weil du hast gesagt, ja, in der Regel, wenn es irgendwie geht, dann machst du das schon, dass du das machst, was der Körper eigentlich von dir will, was dein innerer Arzt dir sagt. Was sagt er dir denn ganz genau?
Der sagt ganz genau, tu nichts, ruh dich aus. Trink Wasser, wie unsere Hunde das gemacht haben immer. Trinkwasser. Wenn die krank waren,
ist, also du hast
ist zusammengerollt, ins Körbchen gelegt. Und
du hast Durst, wenn du krank bist.
Ich überlege gerade, ich glaube schon.
Du hast Durst, okay. Wie sieht es mit Hunger aus?
Ja, Hunger weniger.
Weniger?
Auf frische Sachen habe ich teilweise Hunger.
Sollte man jetzt was essen, wenn man krank ist? Weil es heißt ja immer, man braucht jetzt
Nee, hör auf deinen Körper. Ich würde sagen, ich würde es Guck mal, ich weiß es von dir. Wenn du grippalen Infekt hast, dann bin ich der Dauer-Orangenausdrücker, weil du bist so wild auf den frisch gepressten Orangensaft.
Ja.
Das mache ich von morgens bis abends quasi.
Aber immer erst, ist dir aufgefallen, immer erst am zweiten Tag.
Ja, ja.
Nie am ersten Tag. Ja. Deswegen mit dem Trinken, weil der Roland kommt immer und sagt, du musst trinken. Ich mache eigentlich, wenn ich so krank bin, der erste Tag, wenn ich merke, dass es kommt, da ja mache ich alle noch meine Sachen zu Ende, von denen ich weiß, dass die wichtig sind. Und dann über Nacht wird es dann meistens schlimmer und am nächsten Tag ist dann wirklich so vorbei. Und dann lege ich mich ins Bett. Dann ruhe ich mich absolut aus. Kommt drauf an, wie stark es mich erwischt. Manchmal habe ich dann Lust, einfach nur Hörbücher zu hören, was zu lesen oder aber auch mir vielleicht mal einen Film anzugucken, weil da habe ich ansonsten nicht so viel Zeit dazu. Aber in der Regel am ersten Tag verkrieche ich mich, das weißt du auch, ne?
Und dann hat der Körper was in Arbeit? Selbstheilungskräfte?
Der hat Zeit. Der hat Zeit aufzuräumen. Er muss jetzt nicht denken. Er muss keine Entscheidungen treffen. Er kann sich einfach so richtig fallen lassen. Da wollte ich noch da hinkommen. Und vor allen Dingen kann er sich die ganze Arbeit sparen, die eine Verdauung braucht. Weil er hat nämlich gar keinen Hunger. Und deswegen ist es so falsch zu sagen, wenn man krank ist, du musst unbedingt essen.
Hat man deswegen keinen Hunger, weil der Körper Energie sparen will? Klingt logisch,
er will
ne?
keine Energie sparen, sondern die Energie, die er hat, will er verwenden, um sein Immunsystem wieder stark zu machen.
Das meine ich ja. Also genau. Die Verdauungsenergie sparen, um sie fürs Heilen zur Verfügung
Definitiv.
Zu haben.
Definitiv. Mhm. Das ist ein Selbstregulationsmechanismus. Nur verstehen die meisten das nicht, weil sie einfach dieses Wissen nicht mehr haben, die Menschen. Heutzutage ist es tatsächlich so, dass es so ausschaut, dass wir ja einfach alles behandeln können, was so anfällt.
Also das bedeutet, die Symptome von allem unterdrücken können, was so anfällt. Das
genau.
muss man, glaube ich, mal ganz klar übersetzen.
Ja, das hast du auch gut übersetzt. Aber das ist genau das absolut Gefährliche
also,
daran.
Kann man das so sagen als Bild? Also eigentlich, der Körper wird jetzt krank, weil das Immunsystem funktioniert nicht richtig, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt kommt so ein Virus. Der Körper muss sich damit beschäftigen, muss üben, trainieren, die Widerstandskräfte entfalten und so weiter und so fort. Und das ganze Training, was dann eigentlich passieren soll, damit es dem Körper besser geht, dass er sich wieder fit macht, das wird ja dann übernommen von dem unterdrückenden Medikament, oder?
Ja.
Also das heißt, der Körper hat nicht die Arbeit, die er eigentlich bräuchte, um wieder fit zu werden, und deswegen bleibt er unfit.
Absolut.
Weil das Medikament das erledigt.
Also man muss, um besser zu werden, trainieren. Das ist ja im Sport ganz genauso.
Weil
du wirst nicht dadurch kräftiger, dass du jetzt vielleicht Kreatin einnimmst oder Eiweiß oder sowas, alles, was Muskel aufbaut, wenn du nicht trainierst. Also du musst schon trainieren, um tatsächlich.
Also ist das der Hauptfaktor, dass das Trainings, dass die Möglichkeit, das Immunsystem zu trainieren, dass die weggenommen wird?
Also ich denke, das ist bestimmt einer der Hauptfaktoren.
Mhm.
Also dass der Körper nicht mehr sich auf das besinnen kann, wozu er wirklich gemacht ist.
Use it or lose it.
Ja.
Ja, das weiß man vom Körper, weiß man vom Training. Wenn ich was nicht trainiere, dann baut es ab und ist ja dann da genau dasselbe. Macht totalen Sinn für mich.
Also.
Aber das heißt doch eigentlich, ich müsste allen Leuten sagen, wenn ihr krank seid, jetzt mal abgesehen von lebensbedrohlichen Geschichten vielleicht, wo ein Medikament vielleicht helfen sollte, leg dich hin, wart bis es vorbei ist und hinterher bist du fitter, weil dein Körper trainiert hat. Können wir das so einfach zusammenfassen?
Definitiv. Und also da dieses Wissen darum, irgendwie ist es in Vergessenheit geraten.
Ja, die ganzen Leute denken, Krankheit ist irgendwas wie ein, da passiert mir irgendwas aus irgendeinem Zufall heraus. Und ja, es gibt ja Medikamente, und die lösen das Problem, aber die lösen es ja gar nicht. Krankheit Im Grunde genommen machen
kein
die ja
Zufall. Also meistens nicht.
Im Grunde genommen nehmen die dem Körper die Trainingsmöglichkeit weg. Das heißt, das nächste Mal muss er noch mehr trainieren, weil er ja sich nicht irgendwie stärker gemacht hat. Er wird immer schwächer, weil er nichts benutzt hat. Also wird es immer schlimmer, kann man das so sagen?
Ja, das ist auch das Spannende. Also wenn ich habe ja ganz lange als praktische, als Allgemeinärztin gearbeitet und hatte natürlich alle Altersgruppen und auch Kinder. Und damals, zu der Zeit, als ich anfing, war es ja gang und gäbe, dass Kinder, wenn sie eine Infektion bekommen haben, sofort mit einem Antibiotikum auch behandelt worden sind.
Klingt nicht gut.
Klingt nicht gut, ist auch nicht gut, weil das macht das Mikrobiom kaputt. Also es tötet die Bakterien ab. Damit wird das Immunsystem geschwächt und so weiter. Das Ding ist.
Also die Darmbakterien meinst du jetzt?
Die Darmbakterien, okay. Genau.
Die auch.
Wie die
weil
auch?
Eigentlich, ja, normale Bakterien könnte man ja noch sagen, okay, die lösen die Krankheit aus. Aber das
stimmt
auch die
ja gar nicht, das kommt ja noch dazu. Ja. Weil ein Erkältungsinfekt ist meist ein viraler Infekt.
Ah, okay.
Und deswegen hat man mit dem Antibiotikum-Einsatz ganz viel verkehrt gemacht. Und was
Moment, da muss ich nachfragen, weil es interessiert alle, glaube ich. Also das heißt, bei so einem viralen Infekt, grippalen Infekt,
ja,
nehme ich jetzt ein Antibiotikum, was aber nur gegen Viren wirkt?
Ja, das war früher so.
Obwohl der Effekt durch was zustande kommt?
Durch Viren.
Ach so, ja, dann stimmt's ja.
Ja, nee. Der Effekt der Krankheit ist ein viraler. Also Viren greifen dich an, der Auslöser.
Ja.
Und dann bekommst du ein Antibiotikum, also gegen Bakterien, weil Viren ist eine Gruppe von Krankheitserregern.
Ja.
Und Antibiotikum killt Bakterien. Also hier geht es um zwei verschiedene Ursachen.
Ah, siehst du, das war eben das Missverständnis, was ich im Kopf hatte.
Ah,
okay, das
aber
heißt,
wenn du das im Kopf hast, dann ist es ja total
wichtig. Das haben alle im Kopf. Also
wichtig.
Das heißt, aber das wäre dann totaler Blödsinn, ein Antibiotikum zu nehmen, weil das, wo es herkommt, nämlich von den Bakterien.
Nee, von den Viren.
Steht, ich verwechsel es die ganze
Zeit.
Von
den Viren. Also
von den
noch
Viren,
mal.
Da wirkt es wirkt nämlich nur gegen Bakterien.
Ganz genau.
Und dann macht es das Schlimme, dass es nicht nur nicht gegen die Viren wirkt, sondern auch die Darmbakterien kaputt macht.
Die wichtig sind.
Ach du Schreck.
Für
das
Immunsystem.
Ist ja richtig schlimm, das war mir noch nie so
ja,
klar.
Und
das obwohl wir so lange verheiratet sind, das habe ich eben erst richtig verstanden.
Wirklich?
Ja.
Meine Güte, das ist ja schon verrückt. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil Wenn du das jetzt erst verstanden hast, dann ist es ganz wichtig, dann glaube ich, dann habt ihr das jetzt wahrscheinlich auch so richtig verstanden.
Aber dann kann das doch gar nicht, also warum wirkt denn dann Antibiotikum?
Das wirkt ja auch nicht.
Wie das wirkt
ein
nicht?
Ein Antibiotikum wirkt tatsächlich bei bakteriellen Infekten. Also wenn Bakterium zum Beispiel verantwortlich ist für eine Lungenkrankheit, für eine Bronchitis.
Okay.
Das kann durchaus sein.
Das sind Bakterien.
Sein. Das können Bakterien sein. Aber meistens in den Anfängen sind es Viren. Also man weiß das.
Aber das ist ja, Moment, aber das, ich glaube, da fragen sich jetzt alle, die zuhören, was ist denn da los? Das bedeutet im Grunde genommen, dass immer, wenn gegen grippalen Infekt ein Antibiotikum gegeben wird, ist das falsch.
Nicht immer, weil wenn der Körper geschwächt ist.
Ja.
Bei einem viralen Infekt, vielleicht weil man unterdrückt hat oder weil man selbst nicht genug Kraft hatte, dagegen anzukommen, kann es sein, dass auch noch Bakterien in den Körper dazukommen.
Aha.
Und dann macht es sehr viel Sinn, auch noch ein Antibiotikum tatsächlich aufzuschreiben.
Aber beim normalen grippalen Infekt nicht.
Ist es falsch. Aber lass uns mal zurückkommen zu dem Fall bei den Kindern. Also, dann sind wirklich auch zu mir Eltern gekommen, deren Kinder meistens dann auch vom Kinderarzt behandelt wurden, die nicht selten alle 6 Wochen ein Antibiotikum bekommen haben, weil die Kinder halt häufig einen grippalen Infekt bekommen haben. Das ging vielleicht ein ganzes Jahr gut oder auch 2 oder auch 3 und dann kamen andere Krankheiten hinzu.
Bei den Kindern.
Beispielsweise eine Neurodermitis. Das ist eine Hautkrankheit, die aufgrund von, ja, man weiß es nicht so genau, aber ich würde einfach behaupten, es ist ein Eine Sprache des Körpers, die einfach sagt, hey, pass auf, hier läuft so viel schief, jetzt guck doch mal genauer hin. Dann, wenn die Kinder auch hier wieder nicht so behandelt wurden, wie sie behandelt werden sollten, hat sich oftmals noch ein Asthma dann im Laufe der Zeit dazugesellt und noch mehr Allergien. Das ist also, konntest du richtig zuschauen. Also ich habe da nicht zugeschaut, Gott sei Dank, weil ich ja relativ schnell schon verstanden habe, dass wir in der heute, in der modernen Medizin was übersehen oder nicht mehr beachten. Aber die haben das erzählt, die Eltern. Mhm. Und oftmals kamen dann die Kinder schon mit einer allergischen Erkrankung zu mir oder mit Asthma.
Du hast die vorher gar nicht gesehen, hast dann nicht verhindern können, sondern erst, okay.
Aber das Tolle war schon, dass die Leute, die dann zu mir gekommen sind, weil die ja schon wussten, wie ich arbeite, dass ich denen gesagt habe, es ist ganz wichtig beim nächsten Infekt ihres Kindes, seien Sie dabei, betreuen Sie Ihr Kind, seien Sie wirklich an seiner Seite und lassen Sie das Kind von selbst gesund werden. Das war natürlich nicht immer ganz einfach und es gab auch dann ab und zu mal einen Anruf, jetzt hat mein Kind 39 Fieber, was soll ich machen? Okay, Wadenwickel, dabei sein, kalte Stirn und so. Fieber ist die beste Reaktion vom Körper, die wir eigentlich haben können.
Also das ist Nummer zwei, soll ich doch gar nicht unterdrücken. Es sei denn, es wird lebensbedrohlich ab 42.
Das wäre ein bisschen spät. Also okay. Ich würde schon sagen, bei 40,5, 41 sollte man auf jeden Fall mal dran denken. Und dann gab es ja immer die Angst der Eltern, was ist mit einem Fieberkrampf, wenn mein Kind es bekommt. Aber ehrlich gesagt, ich habe das nicht ein einziges Mal erlebt.
Da muss ich gerade eine Story erzählen. Das ist eine der wenigen Kindheitserinnerungen, die ich habe. Welche? Also ich habe nicht so viele, aber ich war krank.
Ja.
Und dann habe ich Fieber gekriegt. Und dann lag ich abends im Bett. Ich meine, meine Mutter war, glaube ich, so drauf wie du. Die hat gesagt, Fieber ist gut.
Ja.
Und dann bin ich nachts irgendwann eingeschlafen, dachte, okay, ich habe mich so elend gefühlt. Ich konnte mich kaum bewegen. Es war richtig schlimm. Und ich dachte, ich sterbe. Und es war mir auch egal in dem Moment. Ich war so fertig, es war mir echt egal. Und da bin ich eingeschlafen, bin am nächsten Morgen aufgewacht und war sowas von fit und sowas von erfüllt, von einem Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen. Das werde ich nie vergessen. Das werde ich echt nie vergessen. Also fiel mir nur gerade ein, Entschuldige.
Das ist überhaupt nicht, sondern das ist ja eine super schöne Geschichte, weil so geht es Kindern ganz häufig. Die werden dann ganz, ganz schnell gesund. Und die haben heute noch ganz hohes Fieber, schlafen eine Nacht und sind am nächsten Morgen schon wieder geheilt. Die haben natürlich auch noch ganz viel Kraft. Das Immunsystem ist noch kräftiger. Es ist einfach so. Gerade im Kindesalter wird dann noch ganz viel auch aufgebaut. Und wenn man den Kindern dann diese Hilfeleistung gibt, das ist tatsächlich super toll, wie man dann sieht, dass wie viel Kraft der eigene Körper hat, was er alleine machen kann. Und genau darum geht's ja. Und du hast eben einen Satz gebraucht, den fand ich schon ziemlich interessant. Du hast gesagt, dir ging's hundeelend. Total. Und du hast auch gedacht, wenn ich sterbe, dann ist es mir auch egal.
War mir egal, weiß ich noch. Mhm. Ich habe dann gedacht, okay.
Ja, da fällt mir ein Zitat ein, aber ich glaube, es ist irgendwie aus dem Volksmund kommen. Und zwar, der Gesunde, der hat viele Wünsche.
Mhm.
Und der Kranke hat nur einen, also nicht zu sterben, sondern gesund wieder zu sein.
Genau.
Ja, das finde ich auch super spannend, weil das stimmt einfach so. Und das Tolle ist doch, wenn wir dieses Gefühl von Gesundheit wieder bekommen, dass wir eigentlich unserem inneren Arzt immer besser zuhören sollen. Aber nochmal, das haben wir verlernt. Wer bekommt denn heute gesagt, pass auf, wenn du jetzt krank wirst, einen grippalen Infekt bekommst, egal ob als Kind, dann gehst du nicht in die Schule, du bleibst zu Hause. Nein, du gehst in die Schule, weil du musst ja lernen und das ist wichtig, du darfst nichts versäumen und so weiter. Im Job, du musst arbeiten, weil du sonst vielleicht deinen Arbeitsplatz verlierst oder du bist so wichtig in deinem Job, dass du da sein musst. Das ist alles Unsinn. Weil ganz klipp und klar, wenn wir krank sind, dann sind wir auch mit Medikamenten nur teilleistungsfähig. Das ist schon mal eine Sache. Und die andere Nummer ist einfach, dass wir anstecken. Und zwar absolut viel.
Ich wollte ja sagen, aber eine Firmenleitung ist es doch eigentlich viel lieber, wenn jemand seine Krankheiten ausheilt, damit er dann nicht so oft wieder krank wird, anstatt jedes Mal für eine Woche krankgeschrieben zu sein, ja. 5-6 Mal im Jahr.
Natürlich, im Endeffekt ja. Wenn der Mensch, der die Firma leitet, dieses Verständnis dafür hat.
Ja, meine ich doch.
Aber
das
wenn
sollte
er
nicht haben.
Aber wenn er das Verständnis dafür nicht hat, dann sieht es anders aus. Dann heißt es nämlich, der ist 1-2 Mal im Jahr krank, der hat immer seine Erkältung und bleibt dann auch eine Woche zu Hause. Das ist ja komisch. Das ist Unsinn, so zu denken. Das ist total falsch. Wenn einmal im Jahr so ein Erkältungsinfekt zu haben, ist was richtig Gutes, weil du wirst danach einfach stark sein. Also das kennen wir ja auch, wenn wir krank waren, dass wir echt erstmal ziemlich stark sind. Bevor, nicht vergessen, was du sagen wolltest, mir fällt es gerade ein, weil ich glaube, ich war krank irgendwie Ende Oktober und es waren ja ganz viele Leute jetzt krank und wir hatten ja auch über die Feiertage ganz viel Besuch und ich habe immer wieder gedacht, meine Güte, hoffentlich steckt mich niemand an und es waren auch gerade an Heiligabend waren bestimmt 3 Menschen bei uns, die richtig krank waren und Tatsache ist bis jetzt, also ich hau jetzt auf Holz, weil wir haben nichts bekommen. Und ich glaube, es hat damit was zu tun, weil wir diesen grippalen Infekt, den wir hatten, einfach auch ausgelebt haben. Du hast ein bisschen länger gebraucht als ich, weil du nämlich viel zu früh angefangen hast zu drehen.
Mir zu drehen. Du, ich kam vorhin auf was, und zwar, was ist denn mit den Kinderkrankheiten? Da ist es dann nicht genau sowas?
Das ist
weil ich kriege es immer mit, dass Kinderkrankheiten wirklich, das soll geimpft werden, das soll verhindert werden, dass sie die überhaupt kriegen. Aber sind Kinderkrankheiten nicht Krankheiten, wo die Kinder trainieren sollen, damit fertig zu werden?
Kinderkrankheiten haben ihren Sinn. Weil
sind doch Entwicklungssprünge, habe ich mal früher, vor 30 Jahren schon gelesen.
Ja, haben die Naturheilkundler früher immer gesagt oder auch die Naturärzte, also die Naturärzte auch schon, die Ärzte, die vor unserer Zeit da waren. Nichtsdestotrotz sind auch ganz viele Kinder an Kinderkrankheiten verstorben oder richtig krank geworden. Aber darf man auch nicht vergessen, wir hatten auch noch andere hygienische Bedingungen gehabt. Also, was ich heute sagen würde, ist, dass Kinderkrankheiten in einem Umfeld, in einem guten Umfeld, also wo es eine gute Ernährung gibt, wo es Ruhe geben kann, tatsächlich dem Kind helfen, seine Gesamtkörperkonstitution zu verbessern. Das macht natürlich dann die Frage auf, wie sieht es denn aus mit Impfungen? Und ich finde, das sollte jeder selbst entscheiden. Also wir hören immer wieder, jetzt kommen wieder Masern und da sind auch Kinder wieder dran verstorben und so weiter. Und deswegen wird dann zur Masernimpfung aufgerufen. Ich finde, letzten Endes obliegt es die Entscheidung, ob Eltern ihre Kinder gegen Kinderkrankheiten impfen lassen wollen, ihnen. Empfohlen wird es von der STIKO, von der Ständigen Impfkommission. Man kann auch anders darüber denken. Und so würde ich das jetzt einfach stehen lassen, weil es sind schon heftige Erkrankungen. Ich weiß noch, ich erzähle dazu noch eine Geschichte. Und zwar hat diese Impffrage auch noch hat viele Gesichter. Ich war ja in Indien als junge Frau und wir sind dann von Dorf zu Dorf auch mit so einer Roadside-Klinik und haben tatsächlich in bestimmten Dörfern gegen Masern geimpft. Und zwar aus folgendem Grund. Damals war ich auch noch nicht so differenziert mit meinen Ansichten. Ganz klar, ich war ganz, ganz frisch dabei in der Medizin. Aber unter diesen Umständen würde ich sogar heute auch noch impfen. Mhm. Und zwar folgendes. Wenn dort Masern war, dann haben das alle Kinder bekommen. Mhm. Aber das Problem war, dass diese Kinder, die Masern hatten, die wurden isoliert und zwar in sogenannte Masernhäuschen. Mhm. Und dann wurde diesen Kindern, es war dunkel, das war ja sehr gut, weil Masern hat ja auch oftmals was mit Augenkrankheiten zu tun, wenn Nebenwirkungen noch dazukommen oder bestimmte Begleiterkrankungen dazukommen, so nicht Nebenwirkungen. Und die Kinder hatten dann trockenes Fladenbrot bekommen, hingestellt bekommen und was zu trinken. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit, ich weiß nicht mehr, wie lange das war, wurden die Türen dann wieder geöffnet.
Und die waren da eingesperrt?
So ist es in meiner Erinnerung, bitte nicht darauf bestehen, aber es war für mich schon sehr tragisch, als ich das gehört habe. Mhm. Und dann sind die Kinder, die überlebt haben, haben Masern überlebt und die verstorben waren, da wollte der Masern-Gott die Kinder haben. Mhm. Und deswegen war das auch gar nichts Schlimmes, dort Masern zu bekommen. Und wenn die Kinder starben, dann war es eben Wille des Masern-Gottes. Mhm. Und deswegen hat man damals in allen Orten, in den kleinen Dörfern, gegen Masern geimpft. Mhm. Und das finde ich auch völlig richtig. Und das würde ich heute genauso wieder machen. Mhm. Wenn also so religiöse Falschinterpretationen da sind, dann darf man das nicht so stehen lassen. Da sollte man wirklich eingreifen. Okay.
Ich kam auch jetzt nur drauf, weil der Krankheiten eigentlich einen Sinn haben. Und was ist der Sinn und wie geht man damit um?
Mhm. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf eigentlich den Arztberuf. Was die ursprüngliche Aufgabe des Arztes war. Kannst du dir das vielleicht vorstellen, dass das ein bisschen anders ausgesehen hat?
Ich kann es nur rätseln. Also wenn ich Hippokrates, auf den ja alle Ärzte ihren Eid schwören, glaube ich. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Und der hat ja wohl gesagt, sowas in dem Sinne von lass Ernährung deine Medizin und Medizin deine Ernährung sein, irgendwie so. Vielleicht auch andere sagen, aber wenn du mich jetzt so fragst, ich meine, ich bin ja auf Schmerzen spezialisiert, nicht auf Krankheit.
Ja, aber der hat noch was gesagt. Der hat gesagt, die natürliche Heilkraft in uns ist die größte Kraft zur Gesundung. Das hat er auch gesagt.
Macht total Sinn.
Und er hat auch gesagt, dass Krankheiten nicht vom Himmel fallen, sondern dass sie tägliche kleine Sünden wieder der Natur sind. Und wenn sich diese gehäuft haben, dann brechen Krankheiten scheinbar plötzlich hervor. Also das war schon ein ganz, ganz kluger Mann. Er war damit nicht alleine, aber war zumindest einer, der noch vor der Zeitrechnung gelebt hat. Und zwar, glaube ich, 416 bis 326 vor Christus. Der ist 90 Jahre alt geworden, immerhin. Das finde ich schon ganz schön interessant. Also auch noch viele Ärzte nach ihm, die waren der gleichen Meinung, dass eben unser Körper die beträchtlichste Selbstheilungskraft mit sich trägt und dass man die fördern muss. Und deswegen war ein Arzt damals ein Wegbegleiter, es war ein Berater, es war ein Beobachter und es war ein Lehrer. Und Lehrer für einen guten Lifestyle.
Spannend.
Das ist so spannend. Das ist alles in Vergessenheit geraten. Also heute die moderne Medizin nochmal. Wir verordnen Medikamente. Ich finde Medikamente per se nicht falsch oder schrecklich, sondern in akuten Notzuständen ist es wundervoll. Aber bei Chronizitäten oder bei Dingen, die sich oder bei einfachen Sachen einfach immer reingehen und behandeln. Wie viel Sportler gibt's bitte, die vor irgendeiner sportlichen Veranstaltung Schmerzmittel nehmen.
Genau.
Das macht mich kirre.
Um die Symptome zu unterdrücken. Ja, klar.
Ja.
War ich auch geschockt, als ich es damals erfahren habe. Das sind ja über 80%, die vor Wettkämpfen Schmerzmittel nehmen.
Absolut.
Weil sie sonst den Wettkampf gar nicht bestreiten können.
Ja. Und deswegen, also wenn man sich das anschaut, das ist einfach eine Riesenkatastrophe. Aber jetzt zur Verteidigung der Ärzte heutzutage. Tatsächlich ist, dass sie das A nicht gelernt haben. Die haben nichts über Selbst. Ich, Petra, habe nichts über die Selbstheilungskräfte gelernt.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, doch. Darum ging es gar nicht.
Dass Fieber dazu da ist, dem Körper zu helfen, dass.
Nein.
Nee, oder?
Nein.
Das macht mich aber schon. Ich meine, okay, ich bin in diesem Gedankengut von dir unterrichtet sozusagen. Bin ich ja die letzten 40 Jahre reingewachsen. Aber wenn ich das jetzt so höre, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das war Selbstheilungskräfte oder Selbstheilungskraft existiert nicht im Medizinstudium.
Also das kann ich jetzt nicht genau sagen. Also ich denke, da wird wahrscheinlich schon irgendwo auch geschrieben stehen, dass man Fieber durchaus auch aushalten kann bis 39 Grad, 40 Grad. Aber das war nicht das, was sich bei mir eingeprägt hat. Deswegen kann ich das auch nicht sagen, ob das irgendwo steht im Curriculum oder in irgendeinem Lehrbuch. Wahrscheinlich schon in der Physiologie des Menschen hoffe ich doch, dass es drin steht. Da steht ja auch was über Verdauung drin. Aber trotz allem ist es so, dass ich da konkret nichts zu gelernt habe. Ich habe auch nichts über den Vorteil von Bewegung gelernt, Roland.
Ja,
gar nicht.
Unglaublich.
Die Kranken sind bis vor ein paar Jahren im Bett gehalten worden. Die durften sich nicht bewegen. Schonung war angesagt. Und Ernährung, das war überhaupt kein Thema. Wenn ich mir überlege, wie Menschen im Krankenhaus immer noch ernährt werden. Oder aber auch die Ernährung in Schulen oder in Kantinen überhaupt. Aber in Krankenhäusern, wo Kranke sind, wird krankmachendes Essen gegeben. Und das finde ich einfach, das finde ich fatal. Weil wie kann es denn sein, dass dieses wirklich ewig lange gelebte Wissen so in Vergessenheit geraten ist?
Eins weiß ich, die Ärzte sind nicht dran schuld, weil die machen ja das, was sie gelernt haben. Das sehe ich ja auch bei der Schmerztherapie. Die machen genau das, was sie gelernt haben und das ist ja auch normal. Wenn du sowas studierst und kommst dir wirklich sehr gut ausgebildet vor, dann glaubst du natürlich an das, was du da gelernt hast. Wenn da bestimmte Themen negiert werden, beziehungsweise gar kein Inhalt sind, dann gibt's die für dich nicht. Das ist ja das, wo wir seit 38 Jahren gegen ankämpfen, gell?
Ja.
Dass da einfach kein Fundament da ist, das zu verstehen, was wir da eigentlich tun und was eigentlich wirklich gegen Schmerzen hilft, gegen die meisten Schmerzen zumindest.
Und auch gegen die meisten Krankheiten.
Die meisten Krankheiten, ja.
Das finde ich ganz spannend. Es gibt hier zwei Sachen, die ich hierzu noch sagen möchte. Also ich möchte dazu sagen, wir Ärzte, die wir draußen arbeiten und egal, ob jetzt im Krankenhaus oder in der eigenen Praxis, eigentlich bräuchten wir Zeit für unsere Patienten. Aber Zeit wird nicht bezahlt. Es wird Diagnostik
das
bezahlt.
Das habe ich damals ja hautnah bei dir mitbekommen. Weil du hast ja irgendwann in der Klemme gesessen. Und vielleicht darf ich es gerade mal erzählen, weil ich habe damals die Welt nicht mehr verstanden und habe einfach nur mitbekommen, dass durch die Abrechnung, die damals war, durch die Abrechnungsmodalitäten, und da scheint sich wenig dran geändert zu haben, die Ärzte quasi dazu gezwungen werden, möglichst wenig Zeit pro Patient zu verbringen, damit sie überhaupt auf einen Umsatz kommen, von dem sie ihre Praxismiete bezahlen können.
Ja. Ich weiß noch, und als ich damals, das weißt du bestimmt auch noch, mit der Ernährungsmedizin angefangen habe.
Ja, da war es ja ganz schlimm.
Das war ganz schlimm. Am Anfang habe ich mich natürlich nicht getraut, dass ich das gemacht habe, was heute gang und gäbe ist, nämlich eine IGEL-Leistung in Anspruch zu nehmen, eine individuelle Gesundheitsleistung. Das ist die IGEL-Leistung. Und ich weiß noch, als ich dann gemerkt habe, dass es nicht geht, weil ich konnte einfach nicht, wenn ich 3-4 Stunden Termine hatte am Tag, also sprich mit 3 Patienten. Das ging nicht, dass ich da nur eine Gesprächsziffer habe abrechnen können. Da wären wir, hätten wir nicht von leben können. Deswegen habe ich gesagt, ich teile das auf und biete damals an für eine Stunde, dass die Menschen mir 100 D-Mark bezahlen. Das weiß ich noch. Ich weiß auch noch, dass ich dafür angegangen wurde. Das ist ja oftmals so, wenn man das
zuerst macht. Also es war eigentlich eine privatärztliche Tätigkeit.
Das war eine privatärztliche Tätigkeit, aber das war nicht erlaubt für kassenversicherte Patienten. Okay. Dann ist es aber eingeführt worden, viel später. Man hat mir auch deswegen nicht irgendwie, ich bin nicht dafür bestraft worden, aber ich bin ermahnt worden von der Landesärztekammer, wie so oft, ja. Aber heute ist es gang und gäbe, jetzt gibt es diese IGEL-Leistung. Aber was ich einfach eigentlich sagen wollte ist, das war für mich die Möglichkeit, dass ich einfach auch Zeit hatte für die Patienten, genau, um ihnen zu erklären, wie das funktioniert, dass sie selbst was machen können, dass sie so enorme Selbstheilungskräfte, ihren inneren Arzt ständig mit sich rumtragen, dass sie ihm einfach nur die Möglichkeit geben müssen, auch, dass er auch reagieren kann. Ja, also, das war damals.
Was mir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf geht, weiß nicht, wie es geplant ist, aber sollten wir nicht mal drüber sprechen, was man tun kann, um den inneren Arzt tätig werden zu lassen? Beziehungsweise, was man nicht tun sollte, weil ihn das praktisch bevormundet, außer Kraft setzt, außer Gefecht setzt, haben wir jetzt gesagt. Das ist dieses vorschnelle, unüberlegte Medikamente einnehmen, wenn es eigentlich gar nicht nötig wäre, weil der Körper das eigentlich selbst schaffen müsste.
Ja.
Aber wollen wir das Ganze mal rumdrehen,
dann kommen wir später. Können wir gerne machen, aber ich will einfach nur mal kurz noch ein paar Fakten einfügen. Mhm. Es gibt die Vermutung, dass 40% aller Deutschen chronisch krank sind, ab einem bestimmten Alter.
Fast die Hälfte.
Ja, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den über 60-Jährigen zu über 60-70% da sind.
Obwohl die jetzt teilweise gar nichts davon wissen wahrscheinlich.
Doch, das wissen die schon.
Okay.
Und dass über 60-Jährige oder über 50-Jährige, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, dass jeder Dritte eine Krebsdiagnose hat. Mhm. Und wenn man sich das mal alle so betrachtet, dann sollte man vielleicht gucken, was es ansonsten noch an Informationen gibt. Und es gibt eine Information und die will ich, dass die wirklich ganz, ganz groß bei dir ankommt. Und dann können wir über die Lösung und auch über das, was ihr machen könnt, tatsächlich reden. Mhm. Deine Idee war ja jetzt, dass wir mal darüber reden, was wir machen können,
ja, es
um
interessiert
diesen
jeden, glaube ich,
inneren Arzt tatsächlich
zu unterstützen.
Zu unterstützen, ja. Da fällt mir immerhin noch mal auch ein ganz gutes Zitat dazu ein. Also, dass wir eigentlich alle immer wollen, dass wir gesund werden. Und zwar gibt es da ein Zitat von Schopenhauer. Mhm. Das benutzt du ab und zu. Weißt du, welches ich meine?
Soll ich raten?
Ja.
Wie war das mit der Gesundheit, Krankheit? Wenn du krank...
Gesundheit ist nicht alles.
Ach so, Gesundheit ist nicht alles. Aber wenn du krank bist... sag du mal, ich krieg gar nicht zusammen jetzt.
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles...
Ist alles nichts. Genau.
Ja, das sollten wir einfach immer wieder vor Augen haben. Und gesund werden können wir... Nochmal, ich weiß nicht, wie oft ich das heute schon gesagt habe, niemals, wenn wir Symptome unterdrücken, sondern nur, indem wir tatsächlich unseren Körper heil machen. Und bevor wir...
Ja, weil ich überlege mir gerade, weil wir waren es ja einig vorhin, und das finde ich ja völlig vernünftig, dass es Krankheitssituationen gibt, die entweder von der Schwere dieses bakteriellen, viralen Übergriffs, wie auch immer.
Oder auch
weil die Abwehr nicht mehr mithalten kann. dass man da schon unterstützt mit Medikament, aber praktisch dem Körper nur hilft und den Rest dann der Körper selbst macht, das ist doch auch eine Möglichkeit.
Das ist meine Traumvorstellung. Deswegen sage ich ja auch immer, ein Beispiel dafür oder ein anderes Bild ist, wenn jemand einen gebrochenen Fuß hat, dann finde ich es absolut in Ordnung, den eine Weile einzugipsen. Aber dann muss er wieder auf Krücken, vielleicht erstmal.
Und nicht zu lange eingipsen.
Nicht zu lange.
Und
dann mit Krücken dann wieder leicht anfangen zu laufen und so weiter. Und so ist es für mich auch bei den meisten Medikamentengaben. Was ich jetzt außer Acht lassen möchte hier, sind schon Erkrankungen, die weit fortgeschritten sind. Da ist es auch ein Segen, dass wir Schmerzmittel haben, dass wir die ganzen Medikamente haben. Aber beispielsweise bei Bluthochdruck,
da wird
immer einfach nur Medikamente gegeben. Es wird gar und dann wird gesagt, das musst du jetzt dein Leben lang nehmen. Ich sehe das wirklich ein bisschen anders. Ich würde immer versuchen, ob ich nicht meinen eigenen inneren Arzt aktivieren kann,
mich
wieder zu heilen. Und wie, das kommt jetzt gleich. Mhm. Weil ich würde gerne vorher noch mal so ein Bild von mir beschreiben, was für mich im Übrigen auch Gesundheit darstellt und wie man das bekommen kann. Nämlich, indem ich mir noch mal genau anschaue, wie kommt es denn zur Krankheit? Und ich bediene mich jetzt eines großen Physikers, der das nämlich meines Erachtens wunderbar beschrieben hat. Es war Schrödinger. Vielleicht kennen viele diesen Namen durch diesen Versuch. Schrödingers Katze. Mhm. Schrödinger war ein Rohköstler, ein veganer Rohköstler, einer der wenigen in seinen Zeiten. Und es war auch derjenige, der den ersten Physiknobelpreis bekommen hat. Und warum und wie er beschreibt, warum er Rohköstler, Veganer war, das hat mich damals sehr fasziniert. Weil er hat gesagt, also zumindest soweit ich da eingestiegen bin, ich hoffe, ich kann es gut wiedergeben, da ging es nochmal um die Energie. Körper hat eine bestimmte Energie, Energieerhaltungssatz, den gibt es. Ja, also Energie bleibt immer. Aber es gibt dann auch die Entropie, das heißt, dass immer wieder in einem bestimmten System Unordnung geschaffen werden kann.
Nur wenn Energie ist, wird die Unordnung nicht zu groß. Wenn Energie wird zugeführt, damit die Ordnung erhalten bleibt.
Ganz genau. Und in unserem Körper, ich sehe es so, dass leichte Krankheiten mit ein bisschen Unordnung im Körper ist, also zum Beispiel ist da die Schublade nicht so super aufgeräumt, wie es normalerweise bei ganz ordentlichen Menschen ist. Wenn die Krankheiten dann größer werden, dann liegt da auch ganz viel irgendwo rum, da knallt man auch mal was in die Ecke. Dann werden die Krankheiten vergleichenderweise werden immer mehr. Und wenn dann das Chaos ganz groß ist, dann treten die großen Krankheiten hervor. Und deswegen, er sagt, dass um Chaos zu beseitigen, egal ob es jetzt viel, mittel oder wenig ist, braucht man immer Licht. Mhm. Und Schrödinger war der Meinung, dass Rohkost, also frische Nahrung, Licht speichert. Und dass dieses Licht in der Lage ist, in unserem Körper aufgrund dessen das Chaos zu beseitigen.
Aber das weiß man inzwischen. Man kann das ja heute messen sogar. Ne? Das ist ja Photonemission pro Sekunde. Genau. Das ist praktisch das, was an Licht in irgendwelcher Nahrung ist.
Ja.
Und es gibt ja auch inzwischen schon vor 10, 15 Jahren wurde das doch gemessen, um auch für den Anwendungszweck, um Lebensmittel daraufhin zu überprüfen, wie gut die für den Körper sind, für die Gesundheit sind, oder?
Ja, und es wurde auch verglichen, konventionell und biologisch angebaute Lebensmittel. Das Gleiche hat man beobachtet, auch durch positive Gedanken bei Wasser, dass man das informativ tatsächlich auch bestücken kann. Also es gibt da schon ganz, ganz viele Untersuchungen.
Aber die meisten halten das ja für einen Blödsinn, weil es nicht
nachvollziehen kann. Ja, die sagen, das wäre esoterischer
Unfug. Dann war es reine Physik bis hin zur Quantenphysik.
Ja, und ich finde es so spannend, was Schrödinger damals beobachtet hat, weil was machen wir denn beim Säftefasten heute? Da bekommen die Menschen einen Saft aus frischem Obst und Gemüse. Und es ist doch unglaublich, wenn wir dann anschauen, was passiert. Blutdruck geht runter, Blutzuckerwerte verbessern sich, die Stimmung wird besser, das gesamte Körpergefühl wird besser, die Ausstrahlung wird besser. Also ich finde, man sollte auch diese Ebene auf jeden Fall nicht außen vor lassen, wenn man verstehen will, was der innere Arzt alles bewerkstelligen kann. Also ich habe aufgrund meiner Arbeit mit meinen Patienten und aufgrund von Umstellung der Ernährung in eine vollwertige, pflanzenbasierte Ernährung so viel gesehen und beobachtet. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin tatsächlich der Begleiter, der Beobachter und ich bin der Lehrer. Und ich kann nicht heilen. Heilen kann sich nur der Patient.
Das sage ich bei der Schmerztherapie auch immer.
Absolut. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn sich dieses Bild wieder so ein bisschen verändern würde, dass wir einfach nur ein Begleiter als Arzt sind, ich glaube, dann wäre auch die Bereitschaft viel eher da, selbst was zu tun. Weil viele Menschen gehen heute immer noch zum Arzt und denken, er schreibt mir jetzt was auf, das ist das Medikament für mich und das heilt mich.
Das, mich heilt,
das
ja.
Ist einfach nicht so, sondern hier wird einfach ein Mechanismus oder ein Symptom, das vom Körper geschickt wird, um wieder in Ordnung zu kommen, um zu regulieren, wird einfach unterbunden. Und das müssen wir uns klar machen. Aber weil wir jetzt die ganze Zeit von Selbstheilungskräfte auch gesprochen haben, hast du gesagt, sollten wir nicht mehr anfangen zu sagen,
ja, ich meine, das ist ja sowieso ganz schnell gesagt. Ja, das ist ja das, was immer wieder gesagt wird, was ja auch durch Tausende von Studien bewiesen ist. Bewegung, Ernährung, Psyche, das sind die drei großen Worte. Also
absolut.
Letztendlich das, was wir auch im Lange-Gut-Leben-Buch beschrieben haben. Weil das ist noch so ein Thema, ne? Weil ich glaube, weil du ja vorhin gesagt hast, du wünschst dir, dass die Mediziner da nochmal einen anderen Blickwinkel zusätzlich bekommen. Und ich glaube, dass durch die ganze Langlebigkeitsforschung, durch die ganze Longevity-Forschung, da gibt es zwar auch diesen technischen Bereich, wo man irgendwie versucht, durch Technik irgendwas im Körper hinzubekommen, was er nicht selber hinkriegt. Aber ein großer Bereich ist ja auch, den Lifestyle praktisch daraufhin anzugucken, ob das für ein besseres, gesünderes, längeres Leben beiträgt oder nicht. Und das könnte auch die Chance sein.
Ja, aber weißt du, ich habe so eine Befürchtung, weil die meisten Menschen sind so gepolt, irgendwas einzunehmen und dann passiert was. Und ich glaube auch mit dieser ganzen Longevity-Bewegung, also wir sind ja da wirklich gut eingestiegen auch, da geht es wirklich immer wieder um irgendwelche Substanzen, um irgendwelche neue kleine Bausteine, die man gefunden hat, bei der Zellfunktion, dass man die verbessern muss und dann passiert ganz, ganz viel. Ich bin absolut der Meinung, ich finde super toll, was Menschen alles wissen, also auch Mediziner und Molekularbiologen und Biochemiker. Ich finde es faszinierend. Aber ich bin der Meinung, dass wir als Basis auch einfach verständliche Dinge tatsächlich erst einmal benutzen sollten.
Natürlich.
Weil das bringt so viel. Es bringt so viel.
Das ist die Basis. Letztendlich ist ja die Basis.
Die Basis ist ja, hey, ohne Basis.
Die Basis ist die Ernährung, die Bewegung und die Psyche. Und da wird natürlich
und die Atmung und der Schlaf.
Ja, das gehört ja dazu. Das gehört ja dazu quasi, ne? Also diese drei Dinge sind ja die grundlegenden. Und deswegen haben wir ja die auch zum Hauptteil des Buches gemacht, weil wir gesagt haben, diese ganze Technik, die ganzen kleinen Stoffe unterschiedlichster Art. Und da gibt's ja Leute, die nehmen 50, 70 Nahrungsergänzungsmittel pro Tag, ja? Das ist alles schön und gut. Und wenn man ins Detail geht, kann man das den Leuten selbst überlassen, ob sie es machen möchten oder nicht. Aber die großen Hebel, die Grundlage zu schaffen, geschieht doch eben über das Bewegen, über die wirklich geeignete Ernährung für den Menschen und darüber letztendlich, Psyche ist ja heute vor allen Dingen der Stress, dass man diesen Stress in den Griff bekommt mit allem, was man da an Möglichkeiten hat.
Ja, absolut. Deswegen, ich würde gerne nochmal auch sagen, dass Gesundheit für mich kein Zufall ist, sondern Gesundheit ist auch das Ergebnis von täglichen Entscheidungen.
Genau.
Und das finde ich auch ganz wichtig, täglichen Entscheidungen. Das heißt also, du kannst jetzt heute im Moment dich entscheiden, ob du mehr für deine Gesundheit machen möchtest, ob du was verändern möchtest oder nicht. Und es ist egal, wann du anfängst. Ja, natürlich, je früher man anfängt, umso größer ist dann das Fundament. Aber wir wissen auch, dass mit 60, 70, auch mit 80 noch ganz viel Veränderung stattfinden kann. Und auch ganz viel Regulation. Der innere Arzt, der ist an deiner Seite ganz, ganz lange. Irgendwann kann er nicht mehr, das ist richtig. Und dann werden wir auch von dieser Welt gehen, werden wir dieses Leben verlassen, wo auch immer hin wir gehen werden. Das weiß ja niemand. Ja.
Aber du, dann lass es mal, dann fange ich mal mit der Bewegung jetzt ganz kurz an, mit dem, was ich dazu sagen kann.
Ja.
Weil letztendlich, wir sind ja Bewegungstiere letztendlich. Wir sind Individuen, die sich bewegen und die sich über ihre Bewegung am Leben halten. Indem sie sich Nahrung besorgen, indem sie alles Mögliche tun und so weiter und so fort. So. Wenn die Bewegung einschläft, ja, man weiß ja, dass schon nach 30 Minuten Sitzen der Stoffwechsel sowas von abstürzt, dass der in eine ganz andere, auf ein ganz anderes Niveau kommt. Das bedeutet, wir sollten uns, und das ist diese eine Säule, so nenne ich es jetzt einfach mal, um dem inneren Arzt erstmal überhaupt die Gelegenheit zu geben, seine ganzen Fähigkeiten zu entfalten, ist, sich zu bewegen. Sich zu bewegen, sich sportlich zu betätigen, leicht, mittel, schwer, wie auch immer. Aber je mehr Muskeln involviert sind, desto mehr passiert über den Stoffwechsel, über die Myokine. Das geht runter bis in
Myokine,
den Bereich.
Myokine, Stopp, wissen die meisten Leute gar nicht,
Muskelhormone,
was das ist.
Das sind die Muskelhormone.
Muskelhormone, die positiv sind gegen die zum Beispiel die chronischen, stillen Entzündungen, die wir haben. Ja.
Und jetzt mal aus unserer Warte gesprochen, weil das ist für viele von euch, die zuhören, unheimlich wichtig, weil die so, ja, du hast gut reden, Bewegung und Sport machen, mein Knie tut weh, meine Hüfte klemmt, ich habe Arthrose, ich kann dies und das nicht mehr machen, meine Schultern machen nicht mehr mit. Deswegen haben wir ja auch in dem Lang-Gut-Leben-Buch gesagt, um die Grundlage für die Bewegung erstmal herzustellen, sollten die Leute sich ihren Körper schmerzfrei trainieren. Was geht? Ja, also die, die mich kennen, wissen sowieso, weil sie es schon selbst an sich erlebt haben, dass es funktioniert, und die das noch nicht wissen, also unsere Übungen machen, weil die ganz speziell dafür entwickelt worden sind, den Körper von Kopf bis Fuß schmerzfrei und wieder beweglich zu machen, damit man überhaupt die ganzen Sportsachen machen kann, damit man spazieren gehen kann, damit man joggen kann, rudern, Radfahren, Golf spielen, Tennis spielen, was auch immer auf dieser Welt möglich ist, um sich zu bewegen. Und je mehr wenn man sich bewegt oder Frau, desto besser ist es. Und damit bringt man den inneren Arzt überhaupt erstmal die Möglichkeit, seine Fähigkeiten da mit reinzubringen. Weil ich sage immer, der innere Arzt, wie du es sagst, ist ja im Grunde genommen das System von Selbstregulierungsmechanismen, die im Körper angelegt sind, Körper, Geist, Seele, wenn man möchte, um da möglichst positive Level zu erreichen. Naja, und das Gleiche, bitteschön, mit der Ernährung.
Ja, definitiv. Es gibt einfach so klare wissenschaftliche Fakten, was eine gesunde und gute Ernährung für uns Menschen ist. Für tatsächlich jeden von uns. Dass wir ganz klar sagen können, eine vollwertig basierte pflanzliche Ernährung ist das Allerbeste.
Pflanzenbasierte.
Was habe ich gesagt? Pflanzenernährung. Ja, vollwertige pflanzenbasierte Ernährung. Also eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung ist einfach das Beste. Da gibt es auch keine Diskussion drüber. Es gibt
obwohl es da ganz, ganz viele andere Meinungen gibt, muss man einfach dazu sagen, gell? Und
ja,
was sollen die Leute jetzt machen?
Spüren.
Am besten spüren.
Ach, das, ja, was ich immer,
sage. Ja.
Es dauert ein bisschen länger. Beim Sport, da spürt man ja relativ schnell. Beim Essen dauert so 10 Tage, 12 Tage, bis man wirklich spürt, dass sich da was tut.
Also meistens bei den Übungen geht es schnell.
Ja, bei den Übungen.
Bei den Übungen gegen die Schmerzen
geht es
ganz schnell. Ja. Schon nach einer Übung merkt man da direkt einen Unterschied.
Aber auch wenn du Sport machst, Roland, ganz im Ernst, Ja, das weiß ich nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den ganzen Tag zu Hause gesessen hast und du schaffst es wirklich einfach mal eine Viertelstunde rauszugehen, spazieren zu gehen, du kommst zurück und sagst, meine Güte, wie dumm bin ich denn, dass ich das nicht jeden Tag mache. Also man spürt es schon, wenn man ehrlich zu sich ist. Und da grinst du.
Ja, weil ich habe halt gerade das Handicap von vielen, die älter als 50 sind, älter setze ich erst recht. Die gehen eben nicht raus und spazieren und fühlen sich hinterher besser. Die gehen raus, laufen 10 Meter und merken, sie können nicht mehr, kommen wieder rein. Und deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen erstmal die Voraussetzungen herstellen, dass man überhaupt wieder eine Stunde spazieren gehen kann. Weil wir können uns das nicht vorstellen, weil wir eben diese Mechanismen kennen, unsere Übungen kennen, die auch selbst machen, ja. Aber die normale Zuhörerin hat einfach ein Problem. Ab spätestens 60 sind viele Sportarten und viele Betätigungen bis hin zum Spazierengehen nicht mehr machbar. Da ist Schwindel, da ist Schmerz, da ist Spannung, da ist keine Kraft mehr da, weil die ganzen inneren Handbremsen angezogen sind. Und deswegen sage ich, das ist nicht so einfach.
Du, ich glaube tatsächlich auch, dass eine der wichtigsten Sprachen des inneren Arztes tatsächlich der Schmerz ist.
Ja, ja, klar.
Also der ist ja überall drüber, auch über ganz viele Krankheiten gehört der dazu und fängt ja auch an. Deswegen nur ohne Schmerzen ist tatsächlich das Leben auch lebenswert. Ja, das ist ja schon unglaublich, weil ohne Schmerzen zu leben heißt auch, dass man Freiheit hat, wenn man sich nicht bewegen kann. Du hast nicht mehr die Freiheit, rauszugehen oder irgendwo hinzugehen. Das ist ja unglaublich, also.
Ja, und deswegen habe ich ja auch gemeint vorhin, dass du gesagt hast, man soll selbst spüren. Und es ginge beim Bewegen schneller als beim Essen. Bei den Übungen, wenn jemand Schmerzen hat und er macht die Übung, dann ist es meist direkt danach zu merken. Und das ist halt toll für die Motivation, weil da muss man nicht erst Zeit investieren, bis man dann einen Effekt hat. Aber bei der Ernährung dauert es ja, wie du sagst, eine Woche, 10 Tage, bis man da was merkt.
Ne? In der Regel schon. Also die ersten Tage sind oftmals so ein bisschen schwierig, weil man spürt Dinge, die man vorher vielleicht nicht gespürt hat und kann die nicht einordnen. Aber das reguliert sich und man bekommt auch da einfach Vertrauen und man merkt, dass da eine Routine, eine Ordnung wieder geschaffen wird.
Also wir kamen ja so drauf, weil ich hatte ja gesagt, du hast so gesagt, weil du das eben für dich so weißt und aus 40 Jahren ärztlicher Tätigkeit immer wieder erlebt hast, dass eine pflanzenbasierte Ernährung das Beste, das Geeignetste für den Menschen ist, wo ich ja dann gesagt habe, ja, aber da erzählen ja gerade viele andere draußen was anderes. Du musst Fleisch essen, du musst ganz viel tierisches Eiweiß und so weiter und so fort. Und da ging es ja darum, in sich selbst reinzuhören. Und wie schnell kann man in sich reinhören und merkt dann auch einen Effekt?
Also wie gesagt, ich sage bei der Ernährung zwischen 8 bis 14 Tagen, da spürst du ganz klar, dass sich in deinem Körper einfach ganz viel wieder ordnet. Und was würdest du sagen bei der Bewegung?
Ja, direkt nach der Übung schon.
Eben.
Also, aber
bei den Übungen, aber nicht bei der Bewegung.
Bei der Bewegung ist auch längerfristig. Wenn dann, weil ich meine, da kann man jetzt drüber diskutieren, ja, inwieweit. Wenn jemand Schmerzen hat, oder hat die Schmerzen dann los und kann wieder spazieren gehen, dann freut er sich über Spazieren gehen. Wie schnell man spürt, dass der Stoffwechsel hochfährt, dass die Sauerstoffversorgung der Zellen eine bessere ist, kann ich gar nicht so sagen.
Aber ich glaube, das ist eigentlich auch jetzt gerade gar nicht so wichtig. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir durch die Liebscher- und Prachtübung den Menschen die Möglichkeit geben können, dass sie den Schmerz einfach, dass sie spüren, dass sie den Schmerz loswerden können, dass sie den ausschalten können quasi.
In den meisten einfach, Fällen muss man
ja,
sagen.
Ja,
es gibt Ausnahmen, aber in den meisten Fällen.
Aber ich finde es faszinierend, weil es ist wirklich ganz häufig der Schmerz, der uns an ganz vielem hindert. Ja.
Ganz klar. Und deswegen sage ich ja auch im Langgut-Leben-Buch, Schmerzfreiheit Grundlage, sich zu bewegen, geeignete Ernährung, wie du sie definierst, Nummer zwei. Ja, und Nummer drei sind wir natürlich jetzt beim Stress.
Ja, absolut.
Das war für mich ja, muss ich wirklich sagen, das war die letzten ein, zwei Jahre ein totales Erwachen, als ich zum ersten Mal richtig verstanden habe, was Stress eigentlich macht, ja. Dass der im Grunde genommen vom Ganzen nur ein Beispiel, was eben, weil wir da viel mit zu tun hatten jetzt, ganz klar aufgetreten ist, dass der Stress, weil das ja eine Kampf- und Fluchtgeschichte ist, was ist beim Kämpfen und Flüchten wichtig? Zu rennen, auf den Baum zu klettern, zu kämpfen oder irgendwas? Also der Stoffwechsel geht in die Gliedmaßen, in diesen ganzen Bereich. Mhm. Ob ich da gerade verdaue oder nicht, wenn ich gerade wegrenne, mit der Säbelzahntiger hinterher rennt, ja, das ist egal. Und deswegen wird aus dem Verdauungstrakt Durchblutung abgezogen. Und das führt dazu, dass der Verdauungstrakt minder durchblutet wird.
Darmschleimhaut,
die
Darmschleimhaut sich abbaut.
Ja, mach du mal weiter, weil dann da verließen sie mich. Ja, als ich das verstanden habe, war nur klar, ich muss ganz viel Atemtechnik machen, um meinen Stress zu reduzieren. Aber erklär mal genau, was da abläuft.
Naja, heute wissen wir ja, dass das Mikrobiom, also unser Darmuniversum, unser Ökosystem, was ein unglaubliches ist, dass der Ausgangspunkt für unsere Gesundheit darstellt. Das heißt also, wenn das in Ordnung ist, das Mikrobiom, unser Verdauungstrakt in Ordnung ist, dann sind wir ziemlich gut beieinander. Wir haben ein Immunsystem, das ist intakt. Unsere Organe sind optimal versorgt.
Hat man nicht sowieso, Immunsystem ist zu 80% im...
Ist beherbergt zu 70% in dem gesamten Verdauungstrakt.
Okay.
Ja, schon verrückt, ne? Und das weiß man halt jetzt alles. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir genau hinschauen, was stresst uns tatsächlich. Weil ein Dauerstress ist einfach ungesund und nichts anderes. Es ist ungesund.
Und was machen wir jetzt, um den Stress, den unser Alltag mit sich bringt, den zu verarbeiten?
Ich weiß, was ich mache, das kann ich sagen. Also Bewegung ist wichtig, Ausdauer. Also zum Beispiel spazieren gehen, das ist ja einer meiner Vorsätze für dieses Jahr, meditieren und atmen.
Und bei dem Atmen nur
mal so, immer so grandios,
einen
ja.
Tipp zu geben, weil man denkt sich, Atemübungen, wie anspruchsvoll und die Inder machen das doch und die Yogis machen es und wie soll ich denn sowas machen? Ganz, ganz easy. Einfach nur sich darauf konzentrieren, möglichst tief einzuatmen und lange auszuatmen, möglichst länger ausatmen als einatmen. Also direkt zum Mitnehmen, falls du noch mit sowas keine Erfahrung hast. Und das mal 12 Atemzüge machen, das dauert so eine Minute vielleicht ein bisschen länger, je nachdem, wie tief die Atemzüge sind.
Schon ein bisschen länger dauert
das. Ja. Die meisten Leute schaffen da, also die atmen so schnell, ja. Aber es kann auch länger dauern, ist auch egal. 12 mal tief ein, tief ausatmen, die Augen dabei vielleicht schließen, am Fenster ein bisschen das Fenster aufmachen, dass Sauerstoff im Zimmer ist. Und dann merkst du schon, wie du runterfährst. Und das regelmäßig zu machen, ich mache es jeden Morgen eine Viertelstunde, abgesehen von anderen Atemübungen, die ich noch mache. Aber eins ist ganz klar, wer von euch, die da zuhören, wirklich Stress hat und das auch weiß, der sollte seinen Abendspaziergang machen für einen guten Schlaf, der sollte Atemübungen machen, ganz easy, wie ich es eben gesagt habe, wenn nicht noch ein bisschen nachlesen, es wimmelt im Internet von irgendwelchen Übungen.
Auch in unserem Buch
oder bei unserem
super
Buch
schöne Atemtechniken.
Die halt sehr, sehr effizient sind. Ja. Und sich so halt runterholen.
Also zur Atmung muss ich schon nochmal was sagen, weil wir wissen ja, dass die richtige Atmung, eine tiefe Atmung, insbesondere wenn man mehr ausatmet als einatmet, aber auch wenn man kurzzeitig den Atem anhält, dass der Vagusnerv aktiviert wird. Und wie du immer sagst, der Vagusnerv ist welcher Nerv?
Wie meinst du, ist welcher Nerv?
Der Heilungsnerv.
Ja, klar, der Heilungsnerv.
Ja, und das ist einfach, Ich weiß noch, als du das vor ein paar Jahren das erste Mal gesagt hast, habe ich gedacht, meine Güte, so einfach ist es ja. Und wenn ich die Leute untersucht habe und habe gesagt, jetzt atmen Sie mal tief ein und aus, weißt du, wie viele Leute überhaupt nicht wussten, was das heißt?
Sie wissen auch nicht, was Bauchatmung ist.
Atmen Sie in den Bauch ein, weil ich wollte gucken, ist die Leber irgendwie vergrößert oder nicht. Die konnten das gar nicht. Mhm. Also das hört sich ja vielleicht jetzt, wenn wir so darüber sprechen, so lapidar an. Aber das sind Grundmechanismen, die nicht mehr beherrscht werden. Und die kosten nichts. Die kosten Disziplin vielleicht. Die kosten ganz kurz Zeit, aber all das, was auch an Zeit in solche Dinge investiert wird, das schenkt Lebenszeit, das schenkt gesunde Zeit, also gesunde Lebenszeit. Und das sollte man einfach nicht vergessen. Und deswegen bin ich ja so ein absoluter Verfechter von eben diesen Basisgrundlagen auch für Longevity. Ja, also bevor ich einsteige in dieses neue Präparat, in jenes Präparat oder in Blutwäsche oder was weiß ich, was es da alles gibt. Also ich weiß schon, was es nicht alles, aber ich weiß vieles. Das ist unglaublich. Aber erstmal
Grundvoraussetzung.
Erstmal die Hausaufgaben machen, hat man früher, glaube ich, gesagt.
Zumal die völlig kostenfrei sind.
Ja.
Sind völlig kostenfrei und haben die größte Wirkung überhaupt. Und dann kann man immer noch weitersehen.
Aber auch die Ernährung, das ist nicht, dass man da jetzt unendlich viel Geld für eine gute Ernährung ausgeben muss. Das stimmt einfach nicht, wenn man es richtig macht. Wenn man natürlich sich nur von irgendwie veganen Ersatzprodukten ernähren würde und von
Beschreib das doch gerade mal ein bisschen, weil da gibt's ja auch zu Recht, wird ja auch gesagt, die vegane Ernährung beispielsweise kann auch sehr ungesund sein.
Naja klar, also wenn du dich nur von Weißbrot ernährst, vielleicht dann auch noch industriell hergestelltem Brot, weil da ist es ein Riesenunterschied zwischen industriell hergestelltem Brot oder dem Brot, wie es früher gebacken wurde.
Oder auch diese ganzen
wurde.
Ersatzprodukte.
Also das ist die eine Geschichte und es gibt einfach so viel dazu zu sagen. Natürlich meine ich das nicht, wenn ich von der veganen, von der gesunden veganen Ernährung spreche.
Was meinst du denn dann?
Ich meine damit, dass wir, und nochmal auf den Schrödinger zu sprechen zu kommen, die Hälfte unserer Ernährung schon aus frischer Nahrung bestücken sollten. Das heißt also frisches Obst, frische Salate, rohes Gemüse. Also dass man wirklich da die Hälfte wäre schon so ein ganz gutes.
Wegen diesen Lichtquanten.
Genau, ja, okay, wegen des Lichts. Okay. Ob das
also
jetzt
möglichst
tatsächlich
frisch, möglichst unverarbeitet und
möglichst
so weiter.
Möglichst bio. Auch. Also ganz klar. Und dann geht's eben weiter. Hülsenfrüchte, meine Güte, die Hülsenfrüchte sind so gesund. Aber ich glaube, viele Leute wissen heute immer noch nicht, was Hülsenfrüchte sind. Das sind die Erbsen, das sind die Linsen, das sind die Bohnen, das sind die Kichererbsen, das sind die Sojabohnen, das sind Erdnüsse, auch die gehören zu den Hülsenfrüchten. Davon jeden Tag eine richtig schöne Portion essen, dann haben wir ganz viel an Protein. Dann gibt es noch die Nüsse, die sind Lieferanten von guten Fetten, von Eiweißen, von Proteinen, von ganz vielen Mineralen, Vitaminen, Spurenelemente, all das findet man darin. Und das ist für mich eine gesunde Ernährung. Frische Kräuter, die Gewürze, Pilze sind auch wunderbar. Die könnte man auch mehr einbauen.
Aber die richtigen bitte, nicht die, die man nicht essen sollte.
Das ist richtig. Also es gibt Heilpilze, es gibt Shiitake-Pilze, es gibt auch die Champignons, die kann man auch gut als Fleischersatz einsetzen. Also wenn jemand so dieses Gefühl hat.
Sag mal, was zu diesen ganzen Ersatzprodukten für Vegetarier oder Veganer. Worauf sollte man da achten?
Das kommt ganz drauf an. Also es gibt Ersatzprodukte, die durchaus in Ordnung sind.
Wie erkenne ich die?
Also, dass wenig Zutaten auf der Liste stehen.
Also welche Zutaten dürfen nicht drauf sein?
Also so wenig wie möglich Nummern sollten drauf sein. Es sollte also kein Zucker zugeführt werden, wenig
gesalzt
werden.
Woran erkenne ich das, ob Zucker zugeführt
ist? ja, muss man hinten einfach gucken, weil es gibt ja, jedes Lebensmittel enthält ja auch tatsächlich Zucker, aber ja, dann gibt's zugesetzte Zucker. Ersatzprodukte, finde ich, die dürfen mal sein, vielleicht als Ausnahme, wie als zum Brücke Beispiel das, als wie zum Beispiel auch einmal in der Woche Fleisch. Oder einmal in der Woche Fisch, wie das früher war. Ich glaube, das schadet gar nichts. Vielleicht ist es sogar noch ein Reiz für unser Immunsystem, dass es mit eben auch nicht so tollen Sachen, außer, ja.
Stichwort Training.
Ach so, ja genau, Stichwort Training. Und so ist es bei den Ersatzprodukten meines Erachtens auch. Und natürlich für diejenigen, denen es schwerfällt, von heute auf morgen rein pflanzlich sich zu ernähren. Aber ich... Also rein pflanzlich, für mich ist es einfach. Also ich weiß, ich ernähre mich rein pflanzlich und dann muss ich nicht immer überlegen, oh, darf ich das jetzt vielleicht doch einmal oder nicht? Das ist nicht so leicht für die meisten Personen. Wenn es Menschen gibt, die aber sagen, ich kann das gut handeln, ich esse heute mal ein Stück Käse und dann weiß ich, ich esse die nächsten 3 Monate wieder keinen, dann finde ich das in Ordnung. Aber es ist schwer. Das geht ja ganz vielen Leuten auch so mit Rauchen. Die wenigsten können eine Zigarette rauchen, wie eben diese älteste Frau der Welt, die Jeanne Calment, die das geschafft hat. Die meisten fallen dann wieder in so alte Gewohnheiten. Dann gibt's einfach jeden Tag wieder Käse und jeden Tag wieder Fleisch. Deswegen finde ich, dass man auch durchaus mal ein vegetarisches oder veganes Übergangsprodukt nehmen soll, das schon ein bisschen mehr verarbeitet ist.
Ich weiß noch, wie du früher mal gesagt hast, du machst strikt und wenn du deine Patienten praktisch betreust, diejenigen, die krank sind, je kränker sie sind, umso strikter sollen ganz sie genau sein. Und wenn die Krankheiten nicht ganz so schlimm sind, können auch Ausnahmen sein.
Ja.
Und das finde ich eine ganz gute Einteilung, weil dann macht es klar, dass die vollkommen komplett vegane Ernährung eigentlich eine Heilphasenernährung ist sozusagen, um aus der Krankheit rauszukommen und dass man dann ab und zu mal was anderes zuführen kann. Aber vielleicht sollten
gut
wir
gemerkt
das Ganze... Vielleicht sollten wir das Ganze noch mal ein bisschen zusammenfassen, weil wir hatten ja gesagt, also was bringt den inneren Arzt dazu, Vollgas zu geben, um die Heilung einzuleiten von innen heraus? Mhm. Bewegen, Voraussetzung fürs Bewegen, die Übungen machen, die Verbrachtübungen, um die Schmerzen zu bekommen, dass man sich auch bewegen kann.
Und wie bewegen dann?
Ja, egal, wie ich vorhin gesagt habe, alles. Also wenn die Übungen alles möglich machen, kannst du dir aussuchen, ob du Ballsportarten machst, ob du joggen gehst für dich alleine, ob du Rad fährst, ob du tanzen machst. Ja, egal, jede Bewegung möglichst vielfältig. Ja?
Gibt es so eine Zeiteinheit von diesen Bewegungen?
Ich habe das, was ich mache, aber das ist schon, das ist ein Ziel, was man haben kann. Also meine Einschätzung, was neben den Übungen der Mensch braucht, das ist Krafttraining mit Gewichten, mit eigenem Körpergewicht.
Wie oft in der Woche?
Ich mache es zweimal. Ich mache zweimal Krafttraining, dann mache ich zweimal Ausdauer und dann noch zweimal ein hochintensives Training. Einmal die verrückten Burpees, wo du mir sagst, ich habe einen Knall.
Ja.
Ich mache sie trotzdem.
Weil du machst und ja so wenige davon, das könntest du auch gerade ganz sein lassen. Nee, das war ein Witz. Also wie viel machst du von diesen Burpees?
150.
Ja.
Verrückte. Ja, aber das ist, okay, das ist toll, okay, weil okay, das machen nicht viele in meinem Alter.
Ja.
Und wenn ich das mache,
du brauchst es ja
dann
auch.
Zeigt das, ja, dann, ja, aber dann das ist es eine Bestätigung dessen, ja, dass ich halt ganz gut mit mir umgehe,
okay, aber
um die Leistungsfähigkeit noch zu
für
haben.
Für jemanden, der nicht so...
Ja, Berglaufen, Kniebeugen machen, irgendwas, was den Puls hochtreibt. Und das so 5 bis 10 Minuten. An den restlichen 2 Tagen. Und das sind 6 Tage rum und 7, der 7. Tag ist der Ruhetag sozusagen. Da kann der Körper ausgleichen. Bisschen dehnen muss immer sein, darf immer sein. Das ist so mein Programm jetzt.
Okay, und mein Programm ist nochmal, die Hälfte sollte aus Frischkost bestehen, also Obst, Gemüse, rohes Gemüse, aus Salaten, aus Kräutern. Und der Rest sollte sein aus Hülsenfrüchte, aus gekochtem oder blanchiertem Gemüse, je nachdem. Heute bei uns gibt's jetzt Gemüsesuppe heute Abend und dann gibt es Kartoffeln mit Weißkohlgemüse, Roland.
Sehr gut.
Ja. Und gebratenem Tofu. Gibt es auch noch wegen, damit wir auf jeden Fall genügend Eiweiße auch haben. Und jeden Tag eine Portion Nüsse, finde ich auch wichtig. Porridge, ihr wisst, wir essen ganz oft Porridge. Roland, du isst fast jeden Tag, gell? Ich esse 5-mal in der Woche Porridge.
Manchmal also Haferflocken
dann halt. Nicht.
Also ich mache auch nicht so ein Porridge, weil ich mag dieses Geschwabbelzeug mag ich nicht so sehr.
Dieses Geschwabbelzeug.
Ich mache dieses Feinblatthafer, tue ich in Sojajoghurt rein und rühre das rum und lasse es einziehen. Mhm. Und esse es dann. Aber ich muss mal noch eins nach, weil es gab vorhin ein Missverständnis. Mhm. Als ich gesagt habe, was ich vorschlage, ne? Du hattest vorher noch gesagt, was du machst, das machen aber nicht alle. Ja. Bitte nochmal zurück jetzt gerade, um das nochmal klarzustellen. Die Grundlage sind unsere Übungen, weil die Kräftigen, die steuern an. Da hat der Körper so eine Grundversorgung an Bewegung. Und wenn du damit deine Schmerzfreiheit und deine Beweglichkeit hergestellt hast, weil dann würde ich als nächstwichtiges, würde ich eine Ausdauer dazu nehmen. Ja, das kann spazierengehen sein.
Ich wollte gerade sagen, Laufen ist doch vielleicht.
Radfahren, irgendwie sowas. Mhm. Und wenn du dann noch mehr machen möchtest, je älter, desto wichtiger ein Krafttraining. Und wenn es nur 3 Übungen sind, Klimmzüge, Liegestütz und Kniebeugen, man nennt es die großen 3. Und da gibt es auch Varianten, die eigentlich jeder machen kann. Liegestütz an der Wand anfangen, ja, oder auch bei den Klimmzügen auf dem Stuhl mit den Beinen die Kraft dosieren, wenn man sich zieht und so. Also da gibt es für alles gibt's eine Möglichkeit. Nur um das nochmal zu sagen, du musst jetzt nicht 6 Tage dann 2-2-2 machen, wie ich es vorhin erklärt habe.
Und jetzt ist überhaupt gar kein Thema, ist wichtig so, weil das war vielleicht so ein bisschen, wäre sonst ein bisschen falsch angekommen. Jetzt nochmal zu der Ernährungsform. Also im Moment gibt's ja diesen ganzen Hype, dass man mit diesem einem Medikament, mit dieser Spritze so leicht abnehmen kann. Das ist eine Geschichte. Ich finde, es ist durchaus möglich als Unterstützung, damit übergewichtige Patienten, wirklich adipöse Patienten von ihrem Gewicht runterkommen, weil zu viel Fett mit sich rumzuschleppen ist einfach Katastrophe.
Aber sag mal, da muss ich mal ganz blöd was fragen. Wie lange gibt es Erfahrung mit diesem Medikament?
Naja, dieses Medikament gibt es schon ewig letzten Endes, weil es ein Antidiabetesmittel, ne?
Okay.
Deswegen hat man auch viele Erfahrungen schon damit. Und es sieht eigentlich ganz gut aus, dass die Nebenwirkungen keine katastrophalen sind. Aber da muss man auch noch mal ein bisschen hingucken. Also da würde ich keine Hand für ins Feuer legen. Aber zu Beginn mit diesem Medikament zu arbeiten, um tatsächlich Fett zu reduzieren am Körper, ist gut. Aber ich wollte was ganz anderes sagen. Ich wollte sagen, wenn man sich so ernährt, wie wir das immer vorschlagen oder ich oder was weiß ich, insbesondere dann, wenn du auch eine Regelmäßigkeit drin hast und dich bewegst, du hast dein gutes Körpergewicht und es bleibt. Und das war auch bei dieser 122-Jährigen im Übrigen, das habe ich noch nicht erzählt. Die war immer ganz schmal und zierlich.
Unterkalorisch sozusagen.
Die hat sich anscheinend immer unterkalorisch ernährt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, der sagt, ach, jetzt ist der auch noch so lustfeindlich, weil jetzt soll ich auch noch wenig essen. Ich kann nur sagen, ich bin nicht lustfeindlich, überhaupt nicht, weil ich liebe Essen. Also das kannst du vielleicht auch bestätigen. Mhm. Aber deswegen muss es trotzdem nicht so sein, dass man da sich die Kalorien reinschaufelt. Das tut man nämlich nicht und deswegen schlägt man da wirklich 2 Dinge mit einer Klappe. Und das finde ich schon auch sehr faszinierend. Und wenn man sich dran gewöhnt hat, dann hat sich der Körper auch drauf eingestellt und der will das dann auch. Mhm. Das ist auch was ganz Tolles. Als nächstes ist dann nochmal, was wir nochmal sagen sollten, ist, wie gesagt, in sich Zeit zu nehmen, um zu meditieren, vielleicht auch um dankbar zu sein.
Viele, die es noch nicht machen, zu hoch aufgehängt. Das ist immer so, also
ehrlich,
darf
also
ich mal
dankbar sein, zumindest abends, bevor man einschläft, mal kurz innezuhalten und dankbar zu sein für den.
Aber das ist ja wieder was anderes. Das sind alles tolle Sachen, aber ich denke, es geht ja erstmal darum, wie komme ich aus diesem Stresslevel raus.
Ach gut, aber okay,
und
das kann sie mit
atmen. Ich habe mal einen ganz praktischen Vorschlag.
Okay.
Wenn du mit Meditieren erstmal noch nichts so am Hut hast, dann mach einfach unsere Übungen, aber mach die in der Stimmung, vielleicht mit einer ganz schönen Musik, die du magst. ungestört, langsam, ohne Zeitdruck, geh in die Übungen rein, spür in dich rein. Und wenn du das gemacht hast, das ist schon Meditation, das hat schon meditative Ansätze. Und wenn du dann noch in der Übung regelmäßig tief ein- und ausatmest, da würde ich sagen, da bist du schon mehr in der Meditation drin als andere, die unruhig sitzen, um nur die Augen zu haben und dauernd irgendwie andere Dinge im Kopf
also
haben.
Also ich denke, wir haben unterschiedlichste Zuhörer. Wir haben Zuhörer, die jetzt vielleicht ganz von vorne anfangen.
Für die meine ich das.
Ganz Fortgeschrittene. Und für die macht es absolut. Aber ich will es Ihnen nochmal sagen, dass die was Gutes tun, ja. Oder die, die jetzt gerade auf dem Weg sind, fangt an mit Meditation. Das tut einfach gut. Fangt an mit einer Atemtechnik, die vielleicht dann noch ein bisschen mehr ist als nur diese 12 Atemzüge tief ein und länger aus. Es gibt da noch viel mehr, aber es ist so einfach, alles zu bewerkstelligen. Und dann finde ich noch, dass wir noch mal ganz kurz über Schlaf sprechen sollten, weil ein guter Schlaf gehört halt auch dazu.
Zum inneren Arzt, zur Aktivierung.
Ganz genau. Und versucht einfach zwischen 7 bis 8,5 Stunden zu schlafen, regelmäßig zu Bett zu gehen, wenn es geht, vor Mitternacht. Wir wissen, wie schwer es ist und wir kämpfen auch da. Also kämpfen ist zu viel gesagt, aber wir versuchen es immer wieder aufs Neue. Und es ist toll, wenn wir es schaffen, wenn wir gut geschlafen haben, weil das Aufwachen ist ein ganz anderes. Und auch um gut zu schlafen, ist es wichtig, abends sich keine aufregende Information mehr anzutun. Zum Beispiel auch eine Blaulichtbrille, also Blaulicht bremsende Brille aufzuziehen. Das sind die Kantenfilterbrillen mit den orangefarbenen Gläsern. Und auf jeden Fall bitte versöhnt und in Harmonie in Schlaf gehen. Niemals im Streit. Das finde ich auch was ganz Wichtiges.
Jetzt hat die Ernährungsexpertin das Wichtigste vergessen, was noch nicht kurz vorm Schlafen gehen zu viel essen.
Ja, aber das ist, oh, siehst du, da denke ich gleich, wie das ist
deswegen,
völlig,
deswegen
für mich
ergänzen
was völlig Normales, ja. Natürlich nicht. Und es gibt auch, da fällt mir auch gerade ein, es gibt Leute, die gehen nachts während der Schlafphase an den Kühlschrank.
Aber wie viele Stunden vorher sollte man mit Essen aufhören?
Drei bis vier Stunden.
Also du sagst vor 12, da sind wir bei 11. Das heißt, um 7 mit dem Essen fertig sein, das schaffen viele nicht.
Um 8.
Also 3 bis 4 Stunden.
Ja.
Und wahrscheinlich nur abhängig davon, was man isst.
Natürlich. Also wenn du ja so ganz schwer, fett und was weiß ich, dann noch eine riesen Portion süß hinten drauf, das ist natürlich heftig. Aber wenn du so eine leichte Gemüsesuppe, wie wir es heute Abend essen, und dann essen wir noch ein bisschen Weißkohlgemüse dazu mit Soja, angebratenem, mariniertem Soja. Das ist sowas, was richtig gut ist.
Da lange noch 2 Stunden.
Ja, 2,5.
Vielleicht.
Aber das heißt nicht, dass wir so spät essen sollen und das heißt auch bitte nicht, dass wir viel essen sollen, weil das ist nämlich auch nochmal so ein Thema. Abends nicht viel essen und nicht vor dem Fernseher essen und naschen.
Genau. Und vielleicht noch als letzter Tipp. Darf ich einen letzten Tipp noch geben?
Definitiv.
Und zwar, es ist ja momentan relativ kalt und viele schlafen ja mit geschlossenem Fenster. Und ich werde immer wieder wahnsinnig, wenn ich das höre, also auch bei Freunden, bei Bekannten, ja, von denen ich es nie erwartet hätte, die gucken mich ganz erstaunt an, wenn ich sage, das Fenster habt ihr ja wohl auf beim Schlafen. Nö, das haben wir zu. Also bitte, wenn es irgendwie geht, wenn es draußen so laut ist wegen Straßenlärm oder so, dann lieber noch die Tür zur Wohnung aufmachen. Aber den meisten ist gar nicht klar, dass das Atmen ein Reinholen von Sauerstoff und ein Ausstoßen von Abgasen ist, von richtigen Abgasen. Deswegen, vielleicht habt ihr das mal erlebt, wenn jetzt jemand ins Zimmer kommt, der bei geschlossenem Fenster schläft und morgens da reinkommt, es stinkt barbarisch, weil dieser Raum voll ist mit Abgasen. Und diese Abgase will der Körper ja loswerden. Und wie kann er die loswerden, wenn die sich immer weiter im Zimmer ansammeln? Ja, also deswegen mein Tipp, auf jeden Fall, auch wenn es noch so kalt ist, man sollte sowieso zwischen 16 und 18 Grad haben beim Schlaf, mehr lässt gar nicht gut schlafen. Und zumindest kippen das Fenster.
Also wir hatten ja gerade dieses Erlebnis gehabt im engeren Freundeskreis, dass es hieß, ja, wir schlafen immer mit geschlossenem Fenster, wenn es so kalt ist, weil das Fenster ist direkt am Kopfende. Ja, meine Güte, es gibt in der Wohnung Zimmertüren und es gibt andere Zimmer. Dann macht bitte in einem anderen Zimmer dann das Fenster auf oder das Fenster, das weit weg ist von eurem Kopf.
Wobei dann die Wohnung auskühlt. Ne? Also kann ich auch verstehen.
Du musst ja nicht die ganze Wohnung aufmachen, aber ein Zimmer in der Nähe deines. Na,
meistens gibt es einen Flur.
Ja.
Und dann gibt es verschiedene Türen in die Zimmer rein.
Ja.
Und du meinst jetzt ein anderes Fenster aufmachen,
ja,
in dem Bereich, wo,
ja,
es geht?
Ja, definitiv.
Dann wird der Flur halt auch kalt. Dann wird
ja,
das Zimmer,
aber das ist
Flur
ja auch
und Schlafzimmer
schlimm.
Kalt.
Aber nee, dafür hast du
die Wohnung muss ja eh durchgelüftet,
ja,
werden.
Ja, eben. Das sollte man sowieso machen. Und zwar morgens, mittags und abends vorm Schlafen gehen.
Also ich glaube, allein das Bewusstsein, dass man Abgase ausatmet, sorgt dafür, dass ihr euch was einfallen lasst.
So, und das nochmal zusammenzufassen. Also, wir haben alle einen inneren Arzt. Der ist immer bemüht, dass der Körper in Ordnung ist, dass er regulieren kann, dass er funktioniert, dass die Stoffwechselabläufe genau so sind, wie sie sein sollen. Der innere Arzt sorgt auch dafür, dass wir reparieren können. Und deswegen kann Gesundheit niemals entstehen dadurch, dass wir Symptome unterdrücken, sondern wir müssen lernen, dass es die Sprache unseres Körpers ist, unseres inneren Arztes, der uns mitteilen will, hey, da habt ihr eine Baustelle, guckt hin und bringt diese Baustelle in Ordnung. Und ich glaube, mit diesem Bewusstsein können wir ganz viel selbst verwirklichen und auch selbst verantworten. Das heißt aber nicht, dass du alles in der Hand hast von deiner Gesundheit. Es gibt auch Dinge, die haben wir nicht in der Hand. Und es geht auch nicht darum zu sagen, du bist jetzt schuld an deiner Krankheit. Darum geht's überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, was für unsere Gesundheit zu tun. Und das ist auch noch kostenfrei. Und das finde ich das Faszinierende daran. Und ich glaube, es ist auch ganz leicht nachvollziehbar, denn Schopenhauer hat gesagt, weißt du es noch?
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
Genau. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ganz viel Gesundheit und ganz viele Ideen, wie ihr eure Gesundheit noch besser stabilisieren könnt, noch fester machen und robuster gestalten könnt. Und ich kann euch einfach nur sagen, ihr werdet es spüren, ihr werdet das fühlen. Und das macht so viel Spaß. Und deswegen jetzt ganz viel Spaß auf eurem vielleicht neuen Weg.
Verbundet euch mit eurem eigenen inneren Arzt.
Ja, das ist auch noch ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank dafür. So, ihr Lieben, das war's jetzt für heute. Natürlich. Ich würde so gerne wissen, habt ihr schon Kontakt gehabt zu eurem inneren Arzt? Wusstet ihr, dass ihr ihn alle habt? Was wisst ihr über Selbstheilung? Habt ihr das nachvollziehen können? Habt ihr noch Fragen dazu? Habt ihr schon Selbsterfahrungen gemacht? Bitte kommentiert. Ich bin ganz gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. Und wenn ihr noch Fragen habt, stellt diese Fragen, dann habe ich auch die Möglichkeit oder wir die Möglichkeit, euch diese Fragen zu beantworten. Und ansonsten, ja, gerne noch eine Bewertung bei den Podcast-Kanalen dalassen, also bei Spotify und Apple. Das würde uns sehr freuen und natürlich auch den Kanal, den Podcast-Kanal bei YouTube zu abonnieren.